Nach Weihnachten ist vor der Tournee. Am kommenden Wochenende steht das erste Springen in Oberstdorf an und wir werfen einen Blick auf die Favoriten. Außerdem blicken wir zurück in die Geschichte und ranken die 10 denkwürdigsten Momente der Tourneegeschichte. Gehen wir's an. Ihr Lieben, grüß euch. Servus Dani, servus Max.
Servus.
Es ist schon wieder Tourneezeit. Man glaubt ja nicht, wie schnell ein Jahr vergeht. Und Max, du wirst bei der Vierschanzentournee diesmal für uns vor Ort sein. Deswegen gleich an dich einmal die erste Frage. Wer sind denn aus deiner Sicht die großen Favoriten bei der Tournee?
Ich glaube, man kommt nicht um Pius Paschke drumherum. Also was der aktuell für einen Winter abliefert, ist aller Ehren wert. Haben wir uns ein bisschen angeschaut, so die Einzelergebnisse, und da war schon sehr stark auffällig, dass vor allem stilistisch er wirklich nahezu perfekt unterwegs ist. Also ich glaube, er ist derjenige, der von dieser neuen Telemark-Regel noch am wenigsten berührt wurde, sage ich einmal so. Hat so schon den einen oder anderen Sieg, wie ich denke jetzt an TTC Neustadt gegen Michael Heiberg, errungen noch, weil er einfach die besseren Noten dann im Endeffekt hatte. Wird als Top-Favorit, glaube ich, reingehen. Ich glaube, das kann man so sagen. Wie er mit diesem Druck dann umgeht, muss man sehen. Aber vor Heimpublikum kann er springen. Das hat er jetzt bewiesen im TTC damals vor 2 Wochen. Und ja.
Ja, wird, glaube ich, trotzdem spannend. Du hast den Druck angesprochen. Tournee ist dann doch nochmal was anderes. Gerade auch, wenn es dann Richtung Entscheidung geht und er, gehe auch mal davon aus, vorne mit dabei sein wird, ob dann die Nerven wirklich halten. Das sind in der Geschichte schon einige gestrauchelt. Also Zeit wäre es einmal, dass er nicht ganz vorne ist aus rot-weiß-roter Sicht. Wir haben letztens einmal darüber diskutiert, wie viele Siege die Österreicher schon hätten, wenn es Pius Paschke nicht geben würde in dieser Saison. Also muss man auch sagen, die logische Folge da natürlich, sollte Pius Paschke auslassen, sind die nächsten Favoriten die Österreicher.
Definitiv.
Und nicht nur einer, sondern mehrere haben wir da in der Hinterhand. Zum Beispiel ein Daniel Schofenig.
Der ja aufsteigende Form beweist, immer mehr.
Auf jeden Fall. Wobei, und das gilt für einige Namen, die wir jetzt dann wahrscheinlich nennen werden, auch bei Schofenig wird es eine Frage des Kopfes wahrscheinlich sein, wie er mit dieser ganzen Tournee-Geschichte umgeht. Und ja, wir wissen es eh, bei der Tournee zählt halt die Konstanz. 4 Sprünge binnen weniger Tage, also da bin ich gespannt, ob er das hinkriegt. Dass er es drauf hätte, hat er schon bewiesen.
Absolut. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht nur Erfahrung. Ja? Wenn du so in Form bist wie er, also ich traue ihm das auf jeden Fall zu, wenn man sich anschaut, der Paradebeispiel ist ja Thomas Dieter, der aus dem Nichts gekommen ist und der hat dann auch durchgezogen und hat das Ding gewonnen. Ja?
Vor allem vielleicht auch Plus von Daniel Schofenig ist auch noch ein bisschen diese Unbekümmertheit, so wie es du ansprichst. Ja. Der hat nicht viel zum Verlieren, der wird noch einige Vierschanzentourneen in seiner Karriere springen, also kann fast nur gewinnen.
Richtig, ja. Aber wir haben ja auch andere Favoriten aus anderen Ländern auch. Andi Wellinger, der jetzt da langsam mal wieder in Form kommt. Ja. Seit Rucker zeigt er besonders auf. Da hat er ja das zweite Springen gewonnen. Aber auch, und das ist für mich so ein bisschen die Überraschung in dieser Saison, Gregor De Schwanden. Ja. Ja, der jetzt also auch wie Paschke schon im fortgeschrittenen Springeralter 33. auf einmal aufzeigt. Ja, 33. Ja,
ja. Ich muss sagen, für mich ist Gregor De Schwanden irgendwie eine Wundertüte. Also ich glaube, da kann irgendwie alles passieren. Ja. Es kann auch sein, dass er total abstürzt. Es kann auch sein, dass er da wirklich die große Überraschung schafft.
Aber er ist heuer schon wesentlich konstanter als die letzten Jahre. Also die letzten 1-2 Jahre gab es schon so ein bisschen an Aufwärtstrend bei ihm. Und heuer bringt es bislang zumindest konstant in jedem Springen eigentlich runter, dass er zumindest Top 10 springt. Podestplätze waren eben auch schon dabei. Ist für mich ein heißer Außenseiter-Typ auf jeden Fall. Den muss man, glaube ich, sehr wohl auf der Rechnung haben.
Ja. Aber wer ist für euch der Top-Favorit, wenn ihr einen benennen müsstet?
Also rein vom Papier her muss es Pius Paschke sein. Von den Ergebnissen her gibt es, glaube ich, wenig Zweifel. Aber um nochmal bei den Österreichern anzuschließen, es gibt ja nicht nur Daniel Schofenig, der da mitmischt. an Stefan Kraft muss man immer auf der Rechnung haben. Also sowieso Grundregel im Skispringen, habe Stefan Kraft auf der Rechnung. Und so ist es auch diesmal wieder. Also er weiß, wie der Hase läuft bei der Tournee, ist schon Tourneesieger. Und ja, bin gespannt, ob er seine Form noch ein bisschen steigern kann. Bis jetzt hat er sein Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft. Aber gehe davon aus, dass er seine Form so hinterhermen wird, dass er bei der Tournee parat ist. Ja. Natürlich gehört immer ein bisschen das Allzell-Glück dazu, aber beim Krafti kann man das immer zutrauen.
Ja, für mich ist er, wenn er in Form ist oder in Form kommt, führt, glaube ich, trotzdem irgendwo kein Weg an ihm vorbei. Einfach weil man weiß, wie konstant er dann auch nicht nur 8 Wettkampfsprünge, sondern auch diverse Trainings- und Qualisprünge dann runterbringen kann. Sein größtes Sorgenkind ist immer wieder Garmisch-Partenkirchen. Mhm. Da muss er drüber kommen, da muss dann halt auch einmal Top-5-Platz vielleicht drinnen sein, mit nicht zu großem Rückstand auf die Spitze. Dann hat er auf den weiteren Stationen auf jeden Fall auch gute Karten.
Ja, jetzt wäre es dann bald einmal wieder Zeit, dass Garmisch einmal wieder hinhaut.
Ja, also sie haben ja, glaube ich, dort im Sommer auch sehr, sehr eifrig trainiert, um einfach dieses Schanzenprofil kennenzulernen, beziehungsweise besser kennenzulernen und dann noch mehr Erfahrungswerte zu sammeln. Werden wir sehen, ob das Früchte trägt.
Ja. Wenn man nur auf der Rechnung haben muss, Jan Hörl.
Absolut,
ist vielleicht für mich so ein bisschen also eher unter Geheimfavorit, also hat man vielleicht nicht als allerersten auf der Liste, aber wenn der so richtig in den Flow kommt, traue ich ihm durchaus auch zu, dass der
absolut,
auch
absolut, ich meine, der hat heuer schon ein Springen gewonnen, damit
eben da er zum Favoritenkreis halt dazu. Ja.
Genau. Er hat letztes Jahr in Innsbruck gewonnen, war Gesamtvierter. Da sind wir halt eben bei dem Ding Geheimfavorit. Er ist nicht der ganz Große. Ich glaube, diese Rolle könnte ihm auch sehr gut liegen, dass der Druck nicht zu groß ist, sondern...
Ja, das Rampenlicht ist auf anderen wahrscheinlich.
Genau, es ist einfach auf Stefan Kraft, auf Pius Paschke, dieses Rampenlicht. Da kann er von hinten angreifen, würde ich auch in Daniel Schofenig in diese Rolle reinschieben. Und,
vielleicht ist es generell ein Vorteil für die Österreicher, dass es mehrere Mitfavoriten im Team gibt und auch für den Krafti, dass es nicht immer nur er ist, der da jetzt automatisch zum Favoritenkreis zählt, sondern dass, dass es 3 Springer mitunter gibt, die da im Team mit dabei sein können und die aber alle 3 wissen, der ganz große Favorit ist auch ein anderer, also die Jägerrolle zumindest einmal am Anfang einnehmen. Von dem her glaube ich, stehen die Chancen für die Österreicher nicht so schlecht.
Also ich glaube, man kann zusammenfassen, das Rennen ist offen und wir können uns auf eine richtig spannende Tournee freuen, oder?
Wenn man nicht aus Acht lassen darf, sind halt allgemein die Norweger
natürlich,
auch, die noch kurz zu erwähnen, Christopher Eriksen Sundahl.
Ja. Das ist wahrscheinlich der gefährlichste Norweger. Ja,
die Norweger muss man echt bei der Tournee immer irgendwie, kommt dann immer einer daher, der aufmuckt.
Ja. Aber er ist ziemlich unerwartet der Stärkste aktuell von denen. Also lässt Lindvik und Granerud eigentlich immer ziemlich konstant hinter sich in dem Winter. War eigentlich auch kein echter Ausreißer nach unten mit dabei, außer dieses Einspringen in Rucker, wo die Bedingungen halt wirklich sehr schwierig waren. Norweger für Schanzentournee, das hat immer schon gut gepasst. Aber aus österreichischer Sicht hoffen wir natürlich, dass nach 10 Jahren diese Durststrecke endlich endet.
Ja, vor allem, dass die Serie der Deutschen Nicht-Sieger weitergeht.
Ja, dann lasst uns vielleicht gleich zu den Predictions kommen, wenn es euch recht ist, wenn wir schon dabei sind. Dani, magst du beginnen? Wer sind deine Top 3?
Ja, sehr gern. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der rot-weiß-rote Druck auf Pius Paschke so groß sein wird, dass es am Ende Früchte trägt. Mein Tipp ist, Stefan Kraft holt den goldenen Adler und beendet die ÖSV-Durststrecke. Wie gesagt, ich glaube, er wird bei der Tournee on point da sein und abliefern, wie man es vom Krafti kennt. Noch am Stockerl, auf Platz 2 hätte ich Daniel Schofenig. Und Pius Paschke, wird halt Dritter.
Max?
Ich auf Platz 1 als Gesamtsieger Jan Hörl. glaube, dass eben diese Geheimfavoritenrolle ihm gut liegen könnte, die Chancen allgemein auch. Er weiß, wie der Hase läuft mittlerweile, ist auch 26 schon, hat genügend Erfahrung sammeln dürfen. Glaube an ihn, Platz 2 wäre bei mir Pius Paschke. Ich glaube allgemein, dass es ein sehr, sehr knappes Rennen da vorne sein wird. Mhm. Und Platz 3 wäre bei mir Daniel Tschofenik.
Wir hoffen, dass das knapp wird. Also ich hätte es ungern, wenn zum Beispiel Paschke jetzt nach den ersten zwei Bewerben schon so weit vorne liegt, dass es dann in Österreich keinen Spaß mehr macht, dem Deutschen beim Gewinnen
das zu stimmt. Zuschauen. Muss ich nicht sein.
Nein, also ich vergönne es ihm schon, wenn er einspringen gewinnt, wenn es bei einem bleibt, habe ich kein Problem damit.
Ich nehme mal an, du hast nicht Pius Paschke als Gesamtsieger, wenn ich das so raushöre.
Ja, genau. Also ich habe ganz vorne Daniel Tschofenik, der aufsteigende Form beweist. Ich hoffe, dass er das durchziehen kann und dann bei der Tournee sich den goldenen Adler holt. Auf 2 habe ich Pius Paschke und auf 3 Stefan Kraft. Mhm.
Gut, also hiermit steht fest, ein Österreicher wird die Vierschanzentournee gewinnen.
Naja, wenn ich mal unsere Sicherheit beim Tippen so anschaue in den letzten Folgen.
Pius Paschke, goldener Adler gehört schon dir.
Gut, dann lasst uns den ersten Teil der heutigen Folge beschließen. Mhm. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht es weiter mit den 10 denkwürdigsten Momenten der Tourneegeschichte.
Unsere Helden heißen Ivo Schneck und Steff und die Trikots sind voller als die Stadien. Bei uns färbt sich die gelbe Wand grün. Check. Und Messi spricht Georgisch. Ansa-Konferenz, der Lola 1 Videopodcast zur Fußball-Bundesliga auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück und wie versprochen, jetzt geht's zu den 10 denkwürdigsten Momenten der Tourneegeschichte. Und wir beginnen auf Platz 10 mit Bubi Bradl. Der Österreicher ist der erste Tourneesieger der Geschichte. Bradl war damals 35 Jahre und 3 Tage alt. Damit ist er der älteste Springer, der je eine Tournee gewinnen konnte.
Der 9. Platz geht an Gregor Schlierenzauers ersten Einzelsieg bei der Vierschanzentournee. Am 30. Dezember 2006 springt der Tiroler im Alter von 16 Jahren und damit auch wenige Tage vor seinem 17. Geburtstag fulminant in Oberstdorf zum Tagessieg. An seinem 17. Geburtstag in Bischofshofen lässt er den 2. Tagessieg und Gesamtrang 2 folgen.
Platz 8. Dramatisches Finale 2017. Bei der Tournee 2017 liegt der Norweger Daniel André Tande vor dem Abschlussbewerb in Bischofshofen knapp vor Kamil Stoch in Führung. Auch beim Dreikönigsspringen schaut es für den Norweger zunächst gut aus, bis ihm im zweiten Durchgang die Bindung aufgeht. Tande kann einen Sturz zwar vermeiden, wird aber nur 24. und verliert so im letzten Moment noch die Tournee. Stoch holt den Gesamtsieg.
Platz 7, Rekordsieger Janne Ahonen. Die finnische Legende ist Tournee-Rekordsieger. Er gewann insgesamt 5-mal. Seinen ersten Tourneesieg holte er 1999, allerdings ohne ein einziges Springen zu gewinnen.
Platz 6, der perfekte Sprung. Am 6. Jänner 2009 springt Wolfgang Leutzl in Bischofshofen im ersten Durchgang auf 142,5 Meter, setzt einen perfekten Telemark in den Schnee und holt sich damit die 5-mal die Höchstnote 20,0 ab. Das war zuvor erst 4 Springern gelungen. Im zweiten Durchgang fehlte ihm einmal 20,0 auf einen perfekten und noch nie erreichten Wettkampf.
Platz 5, die Finnen und der Alkohol. Da war doch was. Schon bei der Tournee 1955-56 hat der Finne Hemmo Silvenoinen das vom Trainer auferlegte Alkoholverbot in der Silvesternacht gekonnt ignoriert. Der Chefcoach wollte das Firebeast beim Neujahrsspringen gar nicht starten lassen, gab erst nach Intervention der finnischen Mannschaft nach. Silvenoinen hat das Neujahrsspringen gewonnen.
Platz 4, eine Sensation in Rot-Weiß-Rot. Vor der Tournee 2013-14 war Thomas Dietert noch ein unbeschriebenes Blatt. Mit Platz 3 in Oberstdorf konnte der Niederösterreicher das erste Mal aufzeigen. Es folgten 2 Siege in Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen. Damit machte sich der Niederösterreicher sensationell zum Gesamtsieger.
Platz 3, die kuriose Geschichte des Max Polkert. Er montierte bei der Tournee 1959-60 zwischen seinen Trainingssprüngen beim Auftaktbewerb in seiner Heimat Oberstdorf die Lautsprecheranlage. Vor dem Neujahrsspringen in Garmisch fuhr das Mitglied der Stadtkapelle zurück nach Oberstdorf, um dort zu Silvester aufzutreten. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, bei beiden Bewerben auf dem Podest zu stehen.
Platz 2 der Grand Slam. Im Jahr 2002 hat Sven Hannawald Tourneegeschichte geschrieben. Der Deutsche war der erste Skispringer, dem der Grand Slam gelungen ist. Also der Sieg auf allen vier Schanzen. In der 72-jährigen Geschichte der Vier-Schanzentournee haben dieses Kunststück neben Hannawald bisher nur Kamil Stoch und Ryo Kobayashi geschafft.
Platz 1. Hand in Hand über die Ziellinie. Die Tournee 2005 und 2006 wird für immer in ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern haben. Jakob Jander fuhr mit 2,0 Punkten Vorsprung auf Jan Ahonen zur finalen Station nach Bischofshofen und führte vor dem zweiten Durchgang. Ahonen flog auf 141,5 Meter, Jander nur auf 139. Am Ende waren beide in der Gesamtwertung punktgleich.
Ja, das waren sie, die Top 10 Momente der Tourneegeschichte. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wisst ihr, was Falco, der Musiker, ja, der legendärste Musiker von Österreich, den es jemals gegeben hat, bin ich der Meinung, wisst ihr, was der mit der Vierschanzentournee zu tun hat?
Gesprungen ist er vermutlich nie selber.
Ja, also zumindest nicht bei der Tournee, ja, nur auf der Bühne. Der Hintergrund ist der, der hat seinen Namen Falco deswegen, weil er sich die Vierschanzentournee angeschaut hat. Mhm. Er hat sich 1977, 78 im Fernsehen das Auftaktspringen angeschaut. Das Neujahrsspringen hat er sich angeschaut, sowas. Und da ist der DDR-Skispringer Falco Weißpflug mitgesprungen. Ist, sieht man auch im Film, im Falco-Film, wo Manuel Rube den Falco spielt, wo er auf einem Bett liegt und sich das Springen anschaut und sagt, wow, Falco ist eigentlich ein geiler Name, den habe ich gesucht, das nehme ich. Ja. Und so ist Falco zu seinem Namen gekommen, so dann DDR-Springer zu verdanken.
Nicht hoffentlich denkt sie diesmal niemand, Bios ist.
Gut.
Ja, coole Anekdote. Ja.
Gut, dann müssen wir sagen, es war die letzte Folge, aber nur für dieses Jahr. Dann wünschen wir euch da draußen einen guten Rutsch.
Ja. Einen guten Sprung
ins neue Jahr. Ja. Macht es gern wie die finnischen Skispringen, aber nicht zu viel trinken. Nein, im Ernst, alles Gute im neuen Jahr. Dani, Max, auch euch alles Gute im neuen Jahr. Rutscht's gut um.
Ich hoffe, ihr beide auch. Ja.
Es folgen noch viele weitere Folgen.
Auf jeden Fall, ja.
In dieser Besetzung.
Danke fürs Zuhören und Zuschauen in diesem ersten Jahr. Starten wir ins zweite Jahr, Dreiergondel, hätte ich gesagt.
Richtig. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, bis ins neue Jahr. Pfiat euch.
Prost.
Springt's gut um.